ARD Sounds.
Adrian Rundhof, in welcher Klamotte fühlen Sie sich eigentlich gut angezogen?
Im Bademantel.
Darf ich noch Details zu diesem Bademantel haben?
Es ist ein weißer Frotti-Bademantel, ganz, ganz dick. Und wenn ich morgens aus der Dusche komme, ist es das Allertollste, dieses Ding anzuziehen.
Das heißt, gelungene Tage, da bleibt man im Mantel?
Nein, nicht unbedingt. Der muss dann schon irgendwann ausgezogen werden, es wird dann auch warm. Aber dieses erste Gefühl, das ist ganz wichtig. Spielt auch eine Rolle in unserer Arbeit.
Sehr gut, da werden wir gleich drüber reden.
Zu Gast bei Caro Matzko auf Bayern 2.
Adrian Rundhof, Designer und Modeunternehmer.
Und gerne im Bademantel unterwegs, haben wir gerade gehört. Welche Rolle spielt der Bademantel denn für Ihre Kreation?
Wir haben irgendwann mal festgestellt, dass Abendmode bequem sein muss. Und sie ist lange Zeit nicht wahr. Und wir haben uns dann immer vorgestellt, es muss so bequem sein wie ein Bademantel nach der morgendlichen Dusche. Und deshalb gibt es bei uns Kleider, die auch so geschnitten sind wie ein Handtuch, was man sich um den Körper wickelt. Und deshalb ist es immer wieder dieses Thema bei uns. Man soll sich so wohlfühlen, als würde man einfach in Bademantel schlüpfen.
Das verstehe ich total, weil ich habe die These, dass wenn man sich in was nicht wohlfühlt, dann strahlt man das auch aus.
Absolut. Wir arbeiten ja viel für Frauen, die den wichtigsten Tag ihres Lebens vor sich haben oder einen der wichtigsten. Die Hochzeit der Tochter, die Hochzeit der besten Freundin. Also das sind Meilensteine im Leben. Und man zieht sich morgens an, der Tag ist irre lang. Und das schönste Kompliment, was wir immer bekommen, ist, wenn Kunden uns hinterher sagen, ich habe das Kleid angezogen und musste den ganzen Tag nicht dran denken.
Das ist schön. Das ist schön. Man kann auch aber auch eine Scheidung total gut feiern, möchte ich da hinzufügen.
Auf jeden Fall, wir haben tolle Scheidungskleider.
Da gibt es eine klassische Scheidungslinie, das finde ich auch interessant. Diese bequeme Kleidung, aber die auch sehr schick ist, die Haute Couture, die ist jetzt im TIM, im Textilmuseum von Augsburg, zu sehen von Talbot und Rundhof. Celebrating Fashion ist der Titel dieser Retrospektive zur Couture und die Schau beleuchtet Ihre kreativen Quellen, die Designsprache, die besondere Rolle, die Ihre Mode da auch in der internationalen Modelandschaft spielt. Was bedeutet Ihnen jetzt diese Ausstellung? Ist doch ungewöhnlich, oder?
Es ist absolut ungewöhnlich, diese Ausstellung. Es ist eine absolute Krönung unserer Karriere oder eines Karriereschritts, der für uns sehr, sehr bedeutsam war. Es kommt allerdings auch zusammen, was zusammenkommen muss, denn wir haben von Anfang an, als wir den Pariser Laufsteg sozusagen beschritten haben, haben wir gewusst, das ist auch relevant für die Nachwelt. Es geht jetzt nicht um eine Modenschau, die wir hier machen, sondern wir machen hier Dinge, die über das hinausreichen. Und deswegen haben wir von Anfang an alles, was wir am Pariser Laufsteg gezeigt haben, 25 Shows, haben wir im Archiv gesammelt. Dieses Archiv hat mittlerweile über 1500 Teile.
Boah.
Und davon ist jetzt ein bedeutender Teil als Schenkung an das Textil- und Industriemuseum Augsburg gegangen. Und daraus wird unter anderem diese Ausstellung bestückt. Und das ist natürlich eine große Ehre, aber auch etwas, was wir so auch uns gewünscht haben.
Mhm. Wenn ich überlege gerade bei 1500 Stücken im Archiv, wenn wir jetzt mal eins rausnehmen, wie viel Arbeitsstunden steckt in einem Stück ungefähr drin?
Von 30 Minuten bis 300 Stunden.
Ah, okay. Also es kann man, ist nicht jedes Haute Couture-Stück, manchmal ist einfach eine simple, aber grandiose Idee.
Absolut, also das ist ja das, wofür wir stehen. Teilweise sehr, sehr einfache Schnitte, die kompliziert aussehen, wenn man sie trägt, aber total einfach sind. Wir haben einen Teil, das ist wie eine Tischdecke, in der Mitte ein Schlitz reingeschnitten ist. Kann man sich auch selber machen. Sieht unglaublich dramatisch aus.
Kommt ist, doch auf die Tischdecke an.
Total einfach, man muss einfach ein Vorstellungsvermögen haben.
Mhm. Ja, wenn Sie jetzt, also ich überlege mir bei 1500 Stücken, wenn Sie jetzt so eine Retrospektive vorbereiten, für was haben Sie sich dann entschieden?
Wir mussten uns ja nicht entscheiden.
Aber die haben das gemacht, sie
natürlich.
Haben echt gesagt, ihr dürft aussuchen.
Ein tolles Museum hat ja tolle Kuratoren und tolle Teams und das ist natürlich das Tolle, dass ein fachkundiges Team nochmal auf diese ganzen Kollektionen geguckt hat, die ganzen Kollektionen, die Shows, das Ganze drumherum Revue passieren hat lassen und das Wichtigste, das Essentielle, das Relevanteste daraus rausgesucht hat. Das ist auch für uns überraschend. Wir haben die Ausstellung bis zum Schluss gar nicht gesehen. Auch für uns ist es überraschend und wir sind ganz beseelt natürlich von dieser Kuration.
Mhm. Könnte es auch sein, wenn ihr es jetzt noch gar nicht gesehen habt, dass euch dann was ärgert, weil ihr euch vielleicht nicht richtig repräsentiert fühlt?
Eines unserer Motti ist Leben und Leben lassen. Also man muss auch mit Dingen umgehen können, die einem nicht gefallen. Aber ich bin ganz sicher, uns wird alles gefallen.
Ihre Mode war ja oft, also wenn Sie arbeiten, ich weiß, Sie sind sehr kunstinteressiert. Sie lassen sich inspirieren von bildender Kunst, aber auch von Film und von Musik. Sind eure Kollektionen vor allen Dingen auf den Laufsteg ausgerichtet gewesen? Also auch quasi auch, dass es was Künstlerisches, was Artifizielles hat?
Absolut. Es hat auf jeden Fall einen künstlerischen Ansatz. Wenn man eine normale Kollektion macht, die man für den Kommerz macht, hat man natürlich einen ganz anderen Ansatzpunkt. Da denkt man dran, was kann ich verkaufen? Was will meine Kundin haben? Das kann auch künstlerisch sein, muss es aber nicht unbedingt. Beim Laufsteg ist ein ganz anderer Ansatz. Es geht darum, Dinge zu kreieren, die es so noch nie gab, die man noch nicht gesehen hat, die wir noch nicht gesehen haben, die unser Publikum noch nicht gesehen hat, die Modewelt noch nicht gesehen hat. Darum geht es unter anderem. Aber dann geht es uns natürlich auch darum, ein bisschen der Technik und den Konventionen der Mode auch ein Schnippchen zu schlagen. Also uns ging es auch immer darum, Nahtführungen zu machen, die man so nicht macht. Johnny Talbot hat einen Sport daraus entwickelt, Nähte dort zu setzen, wo man sie nicht normalerweise macht und sie dort wegzulassen, wo man sie macht. Das führt natürlich immer zu interessanten Diskussionen mit unseren Fachleuten, mit den Damen und Herren, die das umsetzen. Die sagen natürlich immer, das macht man so nicht, das geht so nicht, das macht man nicht. Und Johnny sagt dann immer, doch, das war übrigens eines der ersten Wörter, was er
doch
gelernt hat im Deutschen. Doch.
Doch, gut.
Weil er ist ja aus USA gekommen, sprach kein Wort Deutsch, hat relativ früh angefangen, Mode zu machen hier in Deutschland und ist dem immer begegnet, dass die Leute gesagt haben, das geht so nicht, das macht man so nicht. Und er so, doch. Mhm. Und dieses Doch schwingt immer mit bei all den Kreationen, die wir für den Laufsteg gemacht haben. Und dadurch hat es natürlich einen künstlerischen Ansatz. Es geht oft auch darum, formelle Konzepte zu durchbrechen, neu zu denken, weiterzudenken. Das hat nicht unbedingt immer einen praktischen Nutzen, manchmal aber schon. Und manchmal sieht es auch extrem gut aus. Das sind dann schöne Nebeneffekte. Mhm. Aber
es ist lustig, dass das der Nebeneffekt ist. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
Wenn man für einen Laufsteg ernsthaft arbeitet, dann ist das nur ein Nebeneffekt, ja.
Aha. Das ist ein komplett anderer Ansatz. Also ich lerne heute viel. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Adrian Runhoff vom Designerduo Runhoff und Talbot. Ah, the other way around, Talbot und Runhoff. Warum eigentlich so rum?
Johnny hat immer den Vortritt bekommen und es heißt ja auch Talbot Runhoff. Das und kann man gerne weglassen.
Ja.
Also wunderbar. Außerdem ist es nicht die Reihenfolge vom Alphabet oder falsch rum?
I don't know. S-T. Naja, Johnny hat gesagt, doch, Talbot Runhoff. Dann belassen wir es so.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit
Adrian Runhoff. Saß schon als Kind im Showroom von Chanel und Dior.
Das klingt jetzt so, Adrian, als ob Sie quasi dort groß geworden wären, aber Sie sind in Wiesbaden groß geworden, also nicht im Showroom von Chanel und Dior, aber Ihre Eltern hatten ein Modegeschäft, so wie man es früher noch kannte. Heute sind ja überall diese großen Ketten, aber es war so ein richtig kuratiertes Geschäft. Wie sah es da drin aus? Was hatten Ihre Eltern da für Mode?
Das war ein richtig schönes, schickes Geschäft in der Innenstadt von Wiesbaden und die hatten da in den 70er, 80er Jahren Designer aus Paris, Dior, Valentino, Scherer aus Mailand, Mario Valentino, Giorgio Armani, solche Marken in der Zeit und damit waren sie ziemliche Pioniere.
Was war die Kundschaft damals? So, wer ist zu Ihnen gekommen?
Ich habe das gar nicht hinterfragt, was sind das für Frauen? Es waren Frauen, die einfach Spaß an Mode hatten. Mhm. Und man konnte ja damals noch überraschen mit Mode.
Ja, stimmt.
Nicht alle Tabus waren gebrochen. Es gab vor allen Dingen Materialien, die man so vorher noch nicht kannte. Kaschmir, tolles Wildleder, solche Sachen. Und damit konnte man die Leute wirklich begeistern. Und die sind gekommen, um zu schauen, was gibt es Neues. Und meine Mutter hat das mit sehr viel Talent eingekauft in Mailand, in Paris. Und mein Vater wurde irgendwann sehr krank und dann musste ja jemand mit ihr. Und das war ich. Ich bin da mit 13, 14 Jahren zum ersten Mal mit nach Paris gefahren zum Einkauf und habe dann diese ganzen Salons, Showrooms, Designer natürlich auch kennengelernt.
Aber was heißt, jemand musste mit, waren Sie dann wirklich als Begleiter einfach so dabei oder tatsächlich schon als richtiger Assistent, auch mit dem Ziel, der junge Sommer den Laden hier übernehmen?
Naja, ich war erstmal nur als Begleiter dabei, aber ich habe natürlich wie immer meinen Senf sofort dazugegeben und dann hat wahrscheinlich meine Mutter festgestellt, der ist gar nicht so doof, der hat, was der sagt, hat Hand und Fuß und dann wurde ich natürlich immer öfter nach der Meinung gefragt. Aber klar, eigentlich war ich natürlich nur Begleiter und habe natürlich auch mit großen Augen da die Welt bewundert und habe mich natürlich nicht auf den Einkauf konzentriert, sondern auf das Ganze drumherum. Und daraus sind natürlich dann auch die Träume und Wünsche und Vorstellungen für meine eigene Karriere gewachsen.
Aber ich habe gelesen, dass Sie sich ursprünglich eigentlich gar nicht so sehr für Mode interessiert haben. Die Mode war halt immer da.
Das stimmt. Ich hatte mir auch gar nicht so gedacht, dass ich jemals in der Mode eine Karriere machen würde oder dass ich da besonders erfolgreich sein würde. Ich habe dann gedacht, ich lerne mal lieber was Anständiges und etwas, was mich interessiert. Eigentlich wollte ich Archäologe werden. Da habe ich gedacht, das schaffst du nicht wirklich. Also machst du mal lieber BWL. Und dann bin ich nach München gegangen.
Die Bandbreite ist interessant.
Ja.
Darf ich nochmal nachhaken? Also Sie wollten wirklich buddeln.
Ja, es hat mich interessiert. Also ich habe auch so Steine gesammelt und so versteinerte Muscheln und solche Sachen als Kind und ich fand es sehr interessant. Und mich hat es auch fasziniert im Geschichtsunterricht, so Heinrich Schliemann und solche Sachen. Hat mich wahnsinnig fasziniert.
Also BWL klingt wie die totale Vernunftentscheidung.
War es auch. Absolute Vernunftentscheidung, aber eine glückliche Vernunftentscheidung. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich musste mir mein Studium selbst finanzieren. Und das konnte ich, weil ich in einer wunderbaren Modefirma in München untergekommen bin, in der ich wahnsinnig viel gelernt habe. Ich habe im Studium viel gelernt und ich habe in diesem Studentenjob unglaublich viel gelernt. Ich habe sehr viel gearbeitet. Ich hatte schlecht verhandelt, ganz schlechten Stundenlohn rausgehandelt. Also musste ich sehr viel arbeiten, um das teure Münchner Leben und natürlich auch das teure Münchner Nachtleben zu finanzieren. Und das hat sich am Ende wunderbar ergeben.
Jetzt haben wir einen großen Sprung gemacht. Wir sind jetzt vom Wiesbaden und dem Traum der Ausgrabung direkt schon nach München gesprungen. Warum eigentlich München?
Ich habe zu Hause die Bunte gelesen und die Bild-Zeitung und da gab es Michael Greter und
den Boulevardjournalisten, den legendären.
Ja, und ich war fasziniert von München, das war ja vor der Wende. Ich war fasziniert von diesem gesellschaftlichen Leben in München und das fand ich unglaublich toll.
Auch von den Serien von Helmut Dietl?
Die kannte ich damals noch gar nicht, aber es hat dann, als sie dann rausgekommen sind, das genau wiedergegeben. Ja.
Also genau so war es tatsächlich auch, dieses München, das Sie erlebt haben?
Ich habe es so nicht erlebt. Ich habe gedacht, ich erlebe es so. Ich habe gedacht, ich muss in Schwabing einfach nur aus dem Auto steigen und dann bin ich da mittendrin. Es war natürlich mitnichten so, aber die Vorstellung hat mich zumindest nach München gezogen.
Aha, eine große Sehnsucht nach dieses moderne München, dieses weltoffene München. Also Sie haben quasi aber schon dann einen Job in der Modebranche auch gesucht, um dieses Studium zu finanzieren, weil es vertraut war oder weil Sie vielleicht dachten, na, vielleicht gehe ich doch in die Richtung.
Nein, weil es vertraut war, weil es nahe lag, weil es auch natürlich ein Bekannter meiner Eltern war. Und dann war das easy. Ich habe da einfach angerufen und gesagt, ich studiere in München, ich komme, ich arbeite bei euch. Und das ging dann auch.
Was hat Sie da so dran fasziniert, auch in diesen Showrooms? Es ist ja, wie Sie es beschrieben haben, auch was diese Inszenierung, dieses Bam, dieser Laufstegmoment, das hat gar nichts mit, das ziehe ich jetzt morgen im Büro an oder auf die Geburtstagsparty von Hannelore. Ist es die Show?
Genau, es ist die Inszenierung, es ist diese künstliche Welt, es ist eine heile Welt, die da vorgegeben wird mit allen Idealen, ideale Maße, ideale Menschen, ideale Gesichter. Das ist natürlich schon sehr faszinierend und auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch erstrebenswert. Also jeder will ja schön sein, jeder will attraktiv sein, jeder will das schönste Kleid haben. Es ist so, jede Kundin, die zu uns kommt, möchte das schönste Kleid. Sie möchte nicht das zweitschönste und schon gar nicht das am wenigsten schöne. Also das ist ein natürliches Bedürfnis und es war schon eine besonders interessante Welt, in die ich da eingetaucht bin als Kind.
Und erzählen Sie mir mal, gibt es einen Bling-Bling-Moment, ein Bild, ein Model, ein Moment, wo Sie dachten, boah, das ist jetzt irgendwie eine Supernova?
Also es war schon ein bedeutender Moment, als Karl Lagerfeld seine allererste Haute Couture-Kollektion für Chanel gemacht hat. Das war Mitte der 80er Jahre. Gab es eine ganz kleine feine Salonveranstaltung in den Showroom von Chanel in der Rue Cambon. In diesem klassischen Showroom, den man von den Bildern kennt. Und da gibt's ja diese verspiegelte Treppe. Und da kamen tatsächlich die Models diese verspiegelte Treppe runter und anschließend am Ende der Show Karl Lagerfeld. Und man saß da im Publikum, 80 Leute, 100 Leute, vielleicht 120. Ich war einer von denen. Hab diesen Moment miterlebt und als er da mit diesen Models runterkam, habe ich gedacht, das ist doch toll. So eine verspiegelte Treppe möchte ich auch haben und so eine Show mache ich auch mal mit diesen Models und dann komme ich auch da runter.
Das haben Sie damals so klar gedacht?
Ja, absolut.
Ist Karl Lagerfeld dann quasi ein Role Model gewesen?
Ein bisschen. Ich erwische mich damit, dass ich doch wahrscheinlich ein Karl Lagerfeld-Fan bin. Ich bin eigentlich Fan von niemandem. Und sehe auch bei allen natürlich auch die Kehrseite. Also es gibt für mich kein Idealbild. Aber der hat es schon ziemlich gut gemacht.
Was genau?
Eine Vision umzusetzen. Er kann sehr gut zeichnen. Konnte sehr gut zeichnen. Er konnte viele andere Dinge nicht. Und bei mir ist es genauso. Ich habe eine genaue Vision, wie etwas aussehen soll. Ich erkläre das mit Händen und Füßen. Ich kann aber nicht zeichnen. Und das fand ich immer sehr spannend, dass man ja mit bestimmten Mitteln auch durchkommt.
Und sich trotzdem ausdrücken kann.
Oder sich trotzdem ausdrücken kann.
Ein Team zulegt jemand, die genau diese Lücken ausfüllen.
Und ja, und damit auch sehr, sehr erfolgreich werden kann.
Und dann kam es an einem Abend in einer, war es eine Disco? War eine Disco? Ich glaube, die Disco hieß New York damals in München.
Das legendäre New York gibt es ja heute noch. Damals in der Sonnenstraße. Da morgens um 4, Sperrstunde. Mhm. Lichter gingen an.
Und da kam es zu der Begegnung, da haben Sie die andere, ich sag nicht bessere Hälfte, aber Johnny Talbot kennengelernt.
Definitiv die bessere Hälfte. Der Glücksfall meines Lebens. Johnny Talbot stand da im gleißenden Putzlicht.
Da sieht man normalerweise nicht gut aus. Gut, kommt auf den Zustand an.
Er sieht immer gut aus. Und er hatte ein lustiges Hemd an. Und das hat meine Aufmerksamkeit erregt.
Das Hemd?
Das Hemd.
Wie sah das Hemd aus, damit wir uns das vorstellen können im Radio?
Das war ein weißes Hemd und der Kragen war nicht ein normaler Kragen, sondern der war wie so eine Schnecke genäht. Und das hat er selbst genäht.
Ach.
Und das habe ich gedacht, ach.
Aber das ist ja wirklich, das ist ja, das ist jetzt, wir hatten es vorhin kurz von Helmut Dietl, das ist ja wirklich ein Helmut Dietl-Moment eigentlich.
Ist
im
so?
Weißen Hemd, die Lichtgestalt im Putzlicht. Und was war Ihr erster Gedanke, als Sie Johnny gesehen haben?
Der ist ja auch ganz süß.
Und hat er das auch gedacht? Also sind Sie dann sofort, haben Sie sich so entdeckt?
I don't know. Er sagte, ich habe eine neue Espresso-Maschine gekauft heute und die müssten wir mal ausprobieren.
Das ist aber sehr charmant.
Ja.
Und dann waren Sie überzeugt und sind mitgegangen. Haben Sie gleich gemerkt, das ist mein kreativer Verbündeter oder wir sprechen ästhetisch dieselbe Sprache oder war es einfach eine unfassbare Sympathie?
Überhaupt nicht. Es war eine unfassbare Sympathie, aber das genaue Gegenteil war der Fall. Ich war nämlich froh, also es ergab sich ja relativ schnell im Gespräch, dass er Programmierer ist, dass er Ingenieur ist und hier bei Radio Free Europe in München arbeitet. Und ich war im Glück, endlich mal jemanden kennenzulernen, der nicht aus der Mode kam. Weil natürlich trotz Studium, aber im Zuge meines Jobs und natürlich Eltern und dieses Ganze drumherum, ich kannte immer nur Leute aus der Modewelt. Und das war mir irgendwann zu langweilig. Und ich war froh, endlich mal einen kennenzulernen, der nicht aus der Mode ist.
Ja, und wie sympathisch. Ich meine, Radio Free Europe, der legendäre Sender, ich glaube damals in der Oettingenstraße am Englischen Garten. Da war dann später auch, ist ein Teil der Uni, also legendärer Sender. Und es ist ja eigentlich, das heißt, es haben sich zwei Menschen getroffen, die aus komplett unterschiedlichen Gewerken kommen. Und wie kam es dann eigentlich zu der Zusammenarbeit?
Also anscheinend wollte Johnny immer schon Mode machen. Das war mir aber gar nicht klar. Ich wusste das nicht. Und wenn er es mal gesagt hat, habe ich ihm natürlich auch nicht zugehört und es auch nicht ernst genommen. Kann ja sein. Auf jeden Fall habe ich das hinterher gemerkt, dass er immer schon Mode machen wollte. Zunächst mal war es eben sehr, sehr sympathisch, dass wir gar nicht viel über Mode gesprochen haben. Und er hat sich das auch nicht so anmerken lassen. Und dann hat er sich aber sehr davon inspiriert, was ich gerade gemacht habe. Ich hatte ja gerade mein Studium beendet Und mein Chef, mein Studentenjob-Chef, hat mir 50.000 Mark geliehen und damit habe ich eine erste kleine Kollektion gemacht. Und Johnny hat es so mitgekriegt und aus dem Augenwinkel gesehen, was ich da so mache. Ist mit seinem unglaublich toll bezahlten Programmiererjob zur Hypo-Vereinsbank gegangen und hat dort 100.000 Mark geliehen bekommen, um daraus eine Kollektion zu machen.
Aber jetzt nicht in Konkurrenz, oder doch?
Weiß ich nicht, nicht in Konkurrenz, aber vielleicht doch. Also es war auf jeden Fall, ich habe eine Kollektion gemacht und er hat eine Kollektion gemacht. Ohne dass ich das mitgekriegt habe, heimlich, wenn man so will. Und eines Tages kam ich nach Hause und da standen Kleiderständer und da hing diese Kollektion dran. Und das war eine der besten, wenn nicht die beste Kollektion, die ich bis dahin in meinem Leben gesehen habe, bis dahin. Und ich hatte ja schon viele Kollektionen gesehen.
Ja.
Es ist auch nach wie vor eine, die mir auch heute noch, nach über 35 Jahren, größte Bewunderung abbringt.
Habt ihr die noch?
Teilweise, wenige Stücke.
Gott sei Dank, aber wenigstens etwas.
Ja, ja, aber dann sind wir erstmal pleite gegangen, komm ich gleich dazu. Die Kollektion war toll, die war kohärent, die war vom ersten bis zum letzten Teil durchdacht. Das war ein richtiger toller Aufbau, etwas, was man normalerweise in der Modeschule lernt oder im Modestudium und dafür 6 Semester oder 8 Semester runterreißen muss. Das hat er alles intuitiv erfasst und das war einfach brillant. Und dann haben wir uns mit dem restlichen Geld, was noch da war, nachdem die Kollektionen erstellt wurden, in Mailand und in Paris auf den Modemessen angemeldet. Und dann brach der Golfkrieg aus. Es war der erste Golfkrieg 1991. Saddam Hussein überfiel Kuwait. Und es gab eine Krise, die war gar nicht so unähnlich wie heute, auch gar nicht so unähnlich wie Corona. Es wurden Feste abgesagt, die Leute sind nicht mehr gereist. Der rheinische Karneval wurde abgesagt.
Was heißen wir, wenn sogar der Karneval abgesagt wird?
Absolut, ja. Es gab in München keine Bälle mehr und so weiter und so fort. Die Leute sind nicht gereist. Wir saßen in Paris und in Mailand. Es kam niemand. Das Geld war weg.
Ach Gott.
Und wir waren erstmal bankrott. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Dann machen wir jetzt einen Laden auf und verkaufen diese Kollektionsteile, die wir ja haben. Und wenn die alle weg sind, dann haben wir unser Geld zurück, dann machen wir den Laden wieder zu und machen ganz normal mit unserem Leben weiter, so als wäre nichts gewesen. Das war der Plan.
Ist aber sehr pragmatisch.
Schon, ne?
Ja, sehr pragmatisch. Ich meine, wenn ich jetzt an München auch denke, die Vorstellung, dass man einfach mal einen Laden eröffnet, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich meine, bei den heutigen Mietpreisen würde das ja gar nicht gehen. War das damals in den 80ern noch ein bisschen leichter?
Es war nicht so ganz leicht.
Aber
wir hatten sehr viel Glück. Wir sind zu einem Laden gekommen, zu relativ günstigen Konditionen, der unglaublich toll eingerichtet war von Stefan Herzog, ein Künstler, ein Kunstschmied hier in München. Und dieser Laden hat echtes Aufsehen erregt. Da hatten wir wahnsinnig viel Glück.
Wo war der?
In der Hildegardstraße, Ecke Stolbergstraße, um die Ecke von der Maximilianstraße.
Mhm. Also beste Lage für alle, die von irgendwo die München nicht so gut kennen. Also sehr zentral.
Beste Lage. Und die ganzen Modehäuser hatten ihre Abendkleiderabteilung aufgelöst wegen dieser fehlenden Feste und Festivitäten. Aber es gab natürlich noch bestimmte Kunden, die unbedingt Abendmode haben wollten. Und da ist man dann auf uns gestoßen. Wir machten mit diesem Laden einen unglaublich kompetenten Eindruck.
Was stand da drüber über dem Laden? War das dann schon All About Eve?
Da stand All About Eve drüber, weil wir waren 3 Designer. Wir hatten damals noch einen dritten Partner, Roland Müller-Neumeister. Und wir haben jeder eine Kollektion gemacht und die hatten wir dann in diesen Laden gehängt, der hieß All About Eve. Und das sprach sich sofort rum und die Leute sind dann tatsächlich eine nach der anderen, kamen dann diese Damen der Münchner Gesellschaft, die noch auf Festivitäten gingen, die suchten dann bei uns die Kleider. Wir hatten die zwar nicht, aber wir hatten das Versprechen, wir machen ihnen das. Und dann haben wir sehr learning by doing, haben wir denen die Kleider gemacht und bei der Gelegenheit gelernt, worauf es eigentlich ankommt.
Das heißt, es gab in All About Eve, dem Laden, nicht nur die Kollektion, die erstmal liegen geblieben ist aufgrund der Krisensituation, sondern ihr habt dann auch schon gleich gelernt, sag mir, was du willst und ich mach dir das Schätzchen.
Genau, so war das.
Und was waren das für Damen? Was wollten die haben?
Schöne Abendkleider. Für schöne Feste. Es waren sehr viele adlige Damen dabei, denn da ging das gesellschaftliche Leben ungebrochen weiter. Ging dann um die Bälle auf den tollen Schlössern, ging sehr oft um Farben, um Hausfarben. Wir haben dann sehr viel über Farben gelernt. Wir haben aber auch sehr viel darüber gelernt, wie fühlt sich eine Frau wohl? Was muss man da beachten? Thema Oberarm, Bauch, Hüften, was weiß ich was. Das haben wir alles damals gelernt. Wir haben irrsinnig viele Fehler gemacht. Manche davon haben wir kaschieren können, manche nicht. Es führte dann auch zu sehr unangenehmen Situationen, aber wir haben wahnsinnig viel daraus gelernt.
Erzählen Sie mal, was so eine unangenehme Situation war, dass ich es verstehe.
Dass ein Kleid nicht saß oder nicht so war, wie die Kundin sich das vorgestellt hat oder nicht so war, wie wir ihr das versprochen haben oder es gar nicht da war. Die Kundin kam zur Anprobe und das Kleid war nicht da, weil wir es irgendwie vergessen hatten.
Okay, und, das klingt sehr menschlich alles.
Solche Dinge passieren halt, wenn man das Ganze nicht ganz so professionell betreibt. Und dann haben wir uns professionalisiert. Alles, was wir heute können, haben wir in der Zeit gelernt. Auch das Organisatorische, auch das Kaufmännische. Weil die Wahrheit ist, trotz meines Backgrounds hatte ich überhaupt gar keine Ahnung. Also von dem, was wir dann letztendlich dort gemacht haben, hatte ich keine Ahnung, nicht wirklich. Bisschen was natürlich, aber wir haben es gelernt. Und Johnny hatte erst recht keine Ahnung. Er hatte natürlich auch nur diesen Traum. Er war der Erste in der Familie, der studieren durfte in Nashville, Tennessee. Er wollte eigentlich Modemacher werden, aber das hat seine Mutter also absolut überhaupt nicht erlaubt. Also hat er IT studiert und ist dann Programmierer geworden, hat im Pentagon gearbeitet, hat dort Raketen programmiert und hat dann irgendwann diese Anzeige gelesen von Radio Free Europe. Und er dachte, es sei bei ihm in Washington um die Ecke. War es aber nicht, es war in München. Und er hat diesen Job bekommen und dann haben die ihm gesagt, ja, und dann fliegen sie nächste Woche nach München und er sowieso München. Ja, ihr Job ist in München. Ach so. Ja gut, aber er war jung.
Es ist aber sympathisch, dass ihr das Kleingedruckte offensichtlich nicht so richtig lest.
Nee, damit halten wir uns nicht auf. Und dann war er in München. Und dann fiel ihm natürlich da die Decke auf den Kopf im Untergeschoss von Radio Free Europe. Da sah es so ähnlich aus wie hier, außer dass da kein Fenster war.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ich muss mein Leben ändern. Und dann sind wir uns begegnet. Und das war für ihn eine Initialzündung. Er hatte noch viel weniger Ahnung als ich, aber das war gut, weil er wusste ja, er weiß nichts. Und er hat wirklich alles aufgesaugt, was ihm dargeboten wurde, auch von den Kundinnen. Ich hatte natürlich immer noch so ein bisschen die Attitüde, ja, ja, also mir kann man nichts erzählen, mir muss man nichts erzählen. Ich weiß das alles, aber natürlich am Ende wussten wir beide nichts. Und das war gut. Das war sehr gut, weil wir angefangen haben, Mode zu machen, aber eben nicht so, wie man sie macht. Stichwort doch. Sondern unserer Fantasie folgend, unserer Vision folgend, wir haben uns einfach vorgestellt, das muss so und so aussehen. Und das haben wir umgesetzt und das machen wir heute noch. Wir machen heute noch Dinge, die man nicht, die wir so machen, wie man sie normalerweise nicht macht. Und das ist die ganz große Stärke unserer Mode. Und das ist auch das, was es eben museal macht. Das ist das, was es fürs Museum interessant macht. Warum ist das etwas Besonderes und warum sind 10.000 andere Kleidungsstücke, die vielleicht gar nicht so unähnlich aussehen, warum sind die nicht so besonders, dass sie ins Museum gehören?
Das heißt, voranscheitern ist eigentlich das Wort für diese ersten Jahre, oder?
Tolle Wortschöpfung, wo kommt die denn her?
Ja, es geht voran, aber immer Fehler machen, dann scheitert man sich so voran. Und das Schöne ist ja, dass Fehler machen, aber dann nicht aussteigen. Deswegen finde ich das sehr ermutigend. Man geht pleite erstmal und sagt, nee, aber jetzt verkaufen wir das, was wir haben. Wir verbrennen das nicht und gehen in die Ecke und schämen uns, sondern nee, wir machen einen Laden. Nee, wir haben das Kleid vergessen zu machen, aber die nächste Kundin, zu der sind wir besonders nett. Und das, dann lernen wir und lernen wir und lernen wir davon. Und das ist, finde ich, ein gutes Mindset. Trotzdem noch die Frage, würde das, wie ihr es damals in den 80ern machen konntet, auch dass der Laden dann auch gleich da ist, würde das heute noch so funktionieren?
Ich glaube nicht und ich würde auch niemandem raten, schon gar nicht einem jungen Menschen, der jetzt von der Schule abgeht oder jetzt studiert, das so zu machen. Also das Sprung ins kalte Wasser direkt nach dem Studium, das würde ich niemandem mehr empfehlen. Wir hatten wahnsinnig viel Glück. Glück hat man wahrscheinlich heute auch noch. Aber ich glaube nicht, dass es so geht und dass man damit durchkommt. Es ist natürlich auch so, die Produkte haben sich so sehr verbessert in diesen letzten Jahrzehnten. Die Produkte, die man heute kaufen kann, auch für gar nicht mal so viel Geld, die sind um so viel besser, als sie damals waren. Es war damals schon relativ leicht für uns, die Leute zu beeindrucken. Ich sage ganz oft, wenn du gar nichts kannst, dann mach Abendmode. Weil da brauchst du einfach nur einen glitzernden Stoff einreihen, musst irgendwie ein Bustier-Oberteil dazu machen. Und jeder, der das sieht, sagt, wow. Warum? Weil man das einfach nicht gewohnt ist. Das Auge ist es nicht gewohnt, sowas zu sehen. Und wenn man dann sowas sieht, dann sagt man unweigerlich, wow.
Dramatic, ja. Yeah.
Dramatic, toll, so sieht super aus. In Wirklichkeit war nicht viel dahinter. Und man muss schon sehr, sehr viel können heutzutage und sehr viel Erfahrung haben, um gegen die Konkurrenz anzukommen. Und natürlich sind die Produkte, die wir heute machen, kann man überhaupt nicht vergleichen mit denen, die wir damals am Anfang gemacht haben.
Jetzt haben wir gerade gehört, der erste Laden, All About Eve. Damals, haben Sie gesagt, war es leicht zu beeindrucken, wenn man den großen Walla-Walla-Rock und das Glitzeroberteil ausgepackt hat. Heute machen Sie ja zusammen Johnny Talbot und Sie wirklich andere Sachen. Wie kam es denn dann nach diesem ganzen Fehlermachen und Dazulernen zu dieser Gründung von dem jetzigen musealen, also in dem Sinne, dass es ins Museum auch gehört, zur Gründung von Talbot und Runhof?
Wir hatten ja beide unsere Jobs. Johnny war im Radio und ich war im Modevertrieb. Also ich habe ja einen richtigen Job in der Modebranche dann gehabt, habe Mode vertrieben und damit auch relativ viel Geld verdient. All About Eve war ein Hobby und irgendwann mussten wir uns entscheiden. Machen wir das jetzt richtig oder machen wir den anderen Job richtig und lassen das Hobby? Und dann haben wir natürlich gesagt, nein, wir verzichten jetzt auf die gut bezahlten Jobs und stürzen uns ganz ins Risiko und machen jetzt aus dieser eigenen Modemarke was Richtiges. Unser dritter Mann Roland ist dann ausgestiegen, der wurde künstlerischer Leiter der Meisterschule für Mode in München. Und dann haben wir gesagt, wir geben dem Ganzen jetzt unseren Namen. Wir fühlen uns jetzt auch weit genug, erwachsen genug, erfahren genug, um unter diese Sachen jetzt auch unsere Namen zu setzen. Und dann haben wir Talbot Runhof ins Leben gerufen, sind damals auch einmal mehr in einen neuen Laden gezogen in der Klenzestraße und dann haben wir das Unternehmen professionalisiert, immer auch gleich mit der Perspektive international vertreten zu sein. Das wusste ich ja aus meiner Kindheit, dass Paris natürlich das Pflaster ist und if you make it there, you make it anywhere. Und das wollten wir auch. Wir wollten relevant sein. Wir wollten in Paris eine Rolle spielen. Wir wollten international gefragt sein. Und haben das von Anfang an so betrieben. Und dann haben wir Schritt für Schritt uns diese Karriere aufgebaut.
Think big. Jetzt gelten Deutsche ja, gut, der Johnny ist ja da aus der Ortsgruppe Nashville, aber Deutsche gelten ja, oder deutsche Labels nicht jetzt so unglaublich fashionable. Also Jill Sander ist mir noch eingefallen in der Vorbereitung oder Wolfgang Job. Karl Lagerfeld ist ja nicht so richtiger Deutscher. Also irgendwie schon, aber er gilt halt im Ausland nicht als solcher. Das heißt, wenn deutsche Mode lange nicht automatisch sexy und glamorous war, wie haben Sie es dann geschafft, dass Sie in diesen internationalen Modekosmos vordringen können? Was war die Strategie?
Wir haben uns nicht unbedingt als Deutsche preisgegeben oder es war einfach eine international aufgestellte Modemarke, die natürlich auch amerikanische Anteile hatte. Der amerikanische Markt, der natürlich der erwachsenste, erstrebenswerteste und interessanteste Modemarkt der Welt ist, war immer unser Fokus. Natürlich auch durch den Style, den wir gemacht haben, durch die Abendmode, die von Hollywood Glamour inspiriert war, 40er, 50er Jahre, Silverscreen-Filme, das war natürlich die Inspiration. Und das ist auch das, womit man in den USA sehr, sehr erfolgreich sein kann. Und das war der Fokus. Und wir haben uns mehr auf das Produkt konzentriert als jetzt auf das Image. Und wir wurden als gute, international positionierte Marke wahrgenommen und nicht unbedingt als Mode aus Deutschland. Es war überhaupt nicht hilfreich, aus Deutschland zu sein, wenn es denn eine Rolle spielte. Also gerade in den Beziehungen zu den Pariser Modeautoritäten war es jetzt nicht unbedingt hilfreich, aus Deutschland zu sein. Da hat Deutschland kein gutes Standing. Im Gegensatz zu anderen Nationen wie Österreich oder Holland oder Belgien, die haben da ein ganz anderes Standing. Deutschland nicht, Deutschland nie. Und das hat es, wie gesagt, nicht leichter gemacht. Aber wir haben uns durchgesetzt.
Ja, wie? hat Johnny angerufen oder habt ihr dann gezielt auch, weil ich kenne mich da nicht aus, was den Vertrieb angeht, hat man dann bestimmte Hollywood-Stars zum Beispiel im Blick und sagt, guck mal, wir müssen schaffen, dass die unser Kleid anziehen oder wie kaschiert man das Deutschsein?
Auch, also Celebrities, Stars, es war immer ein Nebenschauplatz für uns. Für uns war wichtig, in den richtigen Läden vertreten zu sein, bei den richtigen Retailern, bei den richtigen Einzelhändlern. Das war damals wichtig, das ist heute nicht mehr so wichtig. Mhm. Heute in Zeiten von Online spielt es nicht mehr so eine große Rolle. Aber das war unser Hauptaugenmerk, in den richtigen Läden vertreten zu sein und dann natürlich in den richtigen Modemagazinen. Das war auch damals, vor Internet reden wir jetzt, unglaublich wichtig, in den entsprechenden Magazinen vertreten zu sein. Und das war von Anfang an die Strategie. Celebrities waren natürlich ein Nebeneffekt. Wir waren nie so Celebrity geil, will ich mal sagen. Das hat uns nie so viel bedeutet, wie es uns bedeutet hat, dort kommerziell erfolgreich zu sein, wo wirklich kommerziell die Musik spielt. Also das, sich da zu überzeugen und kommerziell zu überzeugen, das war immer für uns das Wichtigste.
Und das konnten Sie alles relativ zügig herstellen, weil Sie aus dem Vertrieb kommen und wussten, wo man hängen muss?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben die relevanten Einkäufer kontaktiert, haben uns das Entree zu ihnen verschafft. Wir sind aber auch, wir sind schlichtweg in Houston in die Läden reingegangen, auf die es uns ankam, und haben nach dem Einkäufer gefragt, haben uns vorgestellt, ihm 5 Sachen gezeigt und hatten eine halbe Stunde später eine Order in der Tasche. So macht man es natürlich auch. Also es ist auch viel
also
Arbeit.
Also wirklich hands-on, du gehst dahin und sagst Hello.
Selbstverständlich. Es ist richtige Kernerarbeit, wenn man so will.
Aha. Was ist denn Ihnen jetzt und dem Johnny wichtig bei Ihrer High Fashion? Ist es die reine Eleganz? Ist es die Nähe zur Kunst? Ist es die Silhouette? Ist es oder soll es auch eine Haltung transportieren? Weil Sie sind, das weiß ich, auch ein sehr politischer Mensch.
Also Silhouette ist ihm natürlich sehr wichtig und es ist ihm sehr wichtig.
Ihm ist jetzt der Johnny.
Ihm, Johnny, ist wichtig, entweder versteckt oder offensichtlich Dinge anders zu machen, als man sie normalerweise macht. Und das ist gewissermaßen auch eine Haltung. Also er schwimmt sehr gerne gegen den Strom und äußert auch seine Meinung gegen Widerstände.
Doch.
Er drückt sich aus, doch, genau. Er drückt sich aus gegen Widerstände, drückt sich in seiner Arbeit aus und da sind wir uns total einig. Mir geht es genauso. Und deshalb sind wir natürlich irgendwann mal dazu gekommen, die Plattform, die wir haben als Modemacher, ein Laufsteg in Paris, ist schon eine beachtliche Plattform, diese Plattform auch zu nutzen, um über die Mode hinaus Dinge zum Ausdruck zu bringen. Und das waren zunächst mal gesellschaftliche Themen, aber sie wurden dann auch schnell zu politischen Themen.
Was war da quasi das Entree? Was war das erste Mal, dass Sie da sich positioniert haben mit gesellschaftlichen Themen?
Das erste Mal war ein Bild, was wir gefunden haben über einen Studenten, der auf seinem Campus in den USA stand mit einem Schild Corduroy Skirts are a Sin. Und neben ihm stand eine Dame, offensichtlich evangelikal, hat ein total typisches Outfit angehabt, hat ein Schild da stehen gehabt, Homosexuality is a Sin. Und die hatte so einen langen, vollkommen schrecklich aussehenden Cordrock an. Und wir fanden das unglaublich witzig, dieses Corduroy-Skirts.
Also Corduroy heißt Cord quasi?
Ja, Cordröcke sind eine Sünde.
Genau.
Dieses Schild hatte er da. Und dann haben wir gedacht, machen wir doch mal eine ganze Kollektion aus Cord und mit ganz, ganz vielen Cordröcken.
Ja.
Und die waren natürlich irrsinnig schick und irrsinnig glamorous. Und wir haben dann auch Stoffe kreiert, die so aussehen wie Cord, aber nicht Cord sind, sondern die aus Lurex-Garn sind, die aus Glitzergarn sind. Und das war die erste sehr interessante Auseinandersetzung mit einem gesellschaftlichen Thema, die uns dann auch künstlerisch weitergebracht hat. Wir haben dadurch wirklich Stoffe entwickelt, die es so vorher nicht gab. Einen glitzernden Cord, den gab es halt nicht. Und das fanden wir interessant. Das fanden wir spannend, solche Themen zum Ausgang zu nehmen und sich damit auch auszudrücken und auch zu positionieren.
Wie kam das an?
Die Leute fanden es lustig. Also das war jetzt ja nicht ein brisantes Thema. Das ist ja ein Thema, was irgendwo in der Gesellschaft natürlich wabert und köchelt, aber es ist kein brisantes Thema. Man hat es zur Kenntnis genommen, man hat darüber gelacht und viele waren amüsiert. In der Modewelt hat man natürlich mit so einem Thema ein Heimspiel. Also da gibt es jetzt wenig Leute in der Modewelt, die die Haltung der evangelikalen Dame teilen in dem Moment.
Ja.
Das hat sich dann geändert, als wir uns politischen Themen zugewandt haben.
Wann war denn der Moment da, wo Sie gesehen haben, ich möchte mich nicht nur ästhetisch präsentieren, sondern eben auch noch politisch stark machen?
Der Moment war, als der indonesische Airbus über der Ukraine abgeschossen wurde von irgendwelchen russischen Verantwortlichen und die Unverfrorenheit, mit der Putin darauf reagiert hat und dann anschließend auch die Besetzung der Krim oder sie war, glaube ich, vorher diese Unverfrorenheit, mit der er auch gesagt hat, damit haben wir gar nichts zu tun, das sind irgendwelche Patrioten, die da Urlaub machen und die nehmen halt nun mal die Initiative da in die Hand. Das hat uns wahnsinnig aufgewühlt, es hat uns überhaupt keine Ruhe gelassen. Und wir hatten ja wieder mal unser Pariser Defilé vor uns. Und wenn einen sowas so stark beschäftigt, dann färbt es natürlich auf die Arbeit ab. Und irgendwann haben wir gesagt, wir nutzen auch dafür jetzt unsere Plattform, die wir haben, unseren Laufsteg in Paris. Und wir äußern uns dazu, weil wir konnten nicht still sitzen und einfach sagen, das nehmen wir jetzt so hin.
Und was haben Sie dann gemacht?
Dann haben wir eine Kollektion gemacht, From Russia with Love. Und wir haben unglaublich glamouröse Oberteile gemacht. Die waren bestickt mit Kristallen und mit Fransen und mit tollen, tollen Pailletten. Aber die trugen alle ein Motiv, Wladimir Putin, in Paris zum Beispiel, mit dem Eiffelturm auf dem Kopf. Visit Paris before he does. Oder vom Buckingham Palace, visit London before he does. Oder wie Godzilla im Empire State Building in der Hand, visit New York before he does. Das war 2015, das war schon relativ visionär und wir sitzen jetzt heute alle hier und müssen offensichtlich fürchten, dass Putin uns hier einmarschiert und übernehmen will. Und das zeigt eigentlich, wie sehr wir als Modemacher natürlich auch Stimmungen vielleicht auch früher wahrnehmen als andere und viel klarer sehen, was aus Tendenzen, die gerade am Entstehen sind, was da auch werden könnte. Das ist ja unser Metier, wir müssen es in der Mode, wir müssen vorhersehen, was die Leute tragen wollen. Und vielleicht sind es auch solche politischen Schwingungen, die man eben vor anderen Leuten wahrnimmt und wirklich auch die Gefahr sieht, die da ist. Und das wollten wir unbedingt zum Ausdruck bringen.
Das heißt aber, dass der russische Modemarkt für Sie jetzt nicht mehr so ein Thema ist, oder?
Naja, es war ja gar nicht so offensichtlich, dass es jetzt eine Kritik an Putin war. Er war ja sehr glamourös dargestellt und wir haben viele Reviews aus Russland gelesen, die waren also enthusiastisch, ja toll und unser Putin wurde da dargestellt. Es gab ja auch so Souvenir-T-Shirts, die konnte man ja kaufen mit seinem Konterfei drauf. Die konnte man ja auf der Krim kaufen und überall in Russland gibt es ja Souvenir-T-Shirts mit seinem Gesicht. Das war gar nicht so weit entfernt und unsere Tops waren ja sehr glamourös. Natürlich haben das manche auch verstanden. Dann haben wir auch Morddrohungen bekommen und wir kriegen wahrscheinlich jetzt aufgrund dieser Sendung auch wieder eine. Und es gab aber auch ukrainische Damen, die die ganze Kollektion kaufen wollten, weil sie das so toll fanden, dass wir unseren Laufsteg benutzt haben, um dafür Stellung zu beziehen.
Aber es ist ja interessant. Das heißt, es ist ja, jeder hat das reingelesen, was ihm gerade gepasst hat.
Natürlich, Mode ist am Ende natürlich etwas sehr Oberflächliches. Und man beurteilt es nach dem ersten Blick und dann gibt man sein Urteil ab. Für uns war das amüsant. Die Morddrohungen waren nicht lustig. Nee. Da kriegt man dann schon Angst. Da hat der Spaß ein Loch. Aber da müssen wir durch. Das ist unsere Zeit. Das hat sich damals nicht so abgezeichnet, dass das wirklich unsere Zeit sein wird. Aber man darf nicht schweigen. Man muss sich äußern und man muss wirklich dafür sorgen, dass die Welt, so wie wir sie vorgefunden haben, so wie wir sie lieben, dass die so auch erhalten bleibt. Und das steht in großer Gefahr.
Mit all der Freiheit, die erkämpft wurde von vielen Generationen vorher. Sie positionieren sich auch wirklich und engagieren sich. Sie sind bei der Volt-Partei. Ich würde aber zum Abschluss noch, weil ich ein großer Tierliebhaber bin, mich nach dem Befinden ihres Familienhunds Cooper erkundigen.
Das ist aber nett.
Weil ich finde, dass Tiere eine viel größere Plattform brauchen. Was ist denn der Cooper für einen Kollege?
Der Cooper ist natürlich das Beste, was es gibt auf der Welt. Hunde sind ja generell die besseren Menschen. Und Cooper ist ein absoluter Sonnenschein. Er ist die größte Freude unseres Lebens. Ein wunderschöner Hund, ein Border Terrier. Cooper the Border Terrier, Instagram-Profil, bitte folgen. Der ist einfach süß und herzig und versteht uns ganz genau. Und wir verstehen ihn und ohne den geht es einfach nicht mehr.
Das Problem ist, er sieht ja nicht mehr viel. Ist er trotzdem ein scharfer Kritiker Ihrer Kollektion?
Doch, doch, er sieht, er hört nichts.
Er hört nichts.
Er hört nichts, aber wir haben neulich gemerkt, dass er tatsächlich sieht, weil er hat durch die Scheibe des Autos seinen Lieblingsfeindhund erkannt.
Ja.
Den konnte er nicht gerochen haben, den konnte er auch nicht gehört haben. Mhm. Also muss er ihn gesehen haben. Der sieht gut.
Er sieht gut. Und beurteilt er auch Ihre Arbeit?
Ja. Also er beurteilt vor allen Dingen Stoffe und wir legen oftmals Stoffe auf den Boden, und um die genau anzugucken und wie sie fallen und wie sie wirken. Und dann kommt er so reingetrottet und legt sich mit Kennerblick auf den schönsten und den teuersten und den wertvollsten dieser Stoffe und schläft ein.
Das ist ein sehr gutes Zeichen und ich würde sagen, wenn ein Hund einen Stoff approved, dann kann da auch nicht viel Chemie drin sein. Das muss ein gutes Stöffchen sein. Ist Nachhaltigkeit eigentlich auch ein großes Thema für Sie?
Nachhaltigkeit ist ein großes Thema generell für uns im Leben. Es wird schwierig, als Modemacher wirklich überzeugend zu vertreten, dass man jetzt nachhaltig ist, weil das Konzept der Mode ist eigentlich das genaue Gegenteil von Nachhaltigkeit. Und damit muss man ehrlich umgehen. Es gibt natürlich viele Aspekte, die man sehr nachhaltig handhaben kann. Angefangen von der Ausnutzung des Stoffes. Also man hat ja immer, wenn man Kleider zuschneidet, irgendwie Verschnitt. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob man 10% Verschnitt hat oder nur 3. Das kann man optimieren. Das kann man durch Technik optimieren, kann man aber auch durch Kreation optimieren. Man kann ja auch Dinge machen, in denen es gar keinen Verschnitt gibt. Siehe die Tischdecke mit dem Schlitz in der Mitte. Solche Dinge spielen eine Rolle. Aber natürlich auch Design nicht nur für eine Saison. Design fürs Leben, das ist ein Anspruch, den wir von Anfang an haben. Wir kriegen immer wieder gesagt von unseren Kundinnen, ich habe mir vor 23 Jahren bei Ihnen ein Kleid gekauft. Das habe ich heute noch, das trage ich heute noch. Das trägt meine Tochter, das trägt meine Enkelin. Das sind die schönsten Komplimente, die wir gemacht bekommen. Und wir finden es ganz toll und wir finden überhaupt nicht, dass man sich jedes Jahr ein neues Kleid kaufen sollte. Kann man machen, tut uns auch gut, aber wenn man eben die Kleider, die man im Schrank hat, wenn man die gerne immer wieder trägt und Jahre trägt, finden wir das noch besser.
Gekommen, um zu bleiben. Vielen herzlichen Dank, Adrian Runhoff.
Ich danke, es war wunderbar und inspirierend. Vielen Dank.
1:1 der Talk, zu Gast war Adrian Runhoff. Bitte besuchen Sie die Ausstellung Celebrating Fashion im Timm Textil Museum in Augsburg mit Haute Couture aus vielen, vielen Jahren von Talbot Runhoff. Hier auf Bayern 2 geht es jetzt weiter mit der Welt am Abend. Und Caro Matzko, das bin ich. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören.